She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
Willkommen zurück bei She Happens. Wir starten offiziell die neue Saison.
Wie kommen wir da jetzt wieder raus?
Ich finde es nicht schlecht.
Anschnallen und Stöcke, was?
Festhalten.
Jetzt haben sich die Leute gefragt, wo wir sind.
Wo wir sind.
Und natürlich die besten Geschichten, die nur entstehen können, wenn Ski eben Happens.
Ich find's nicht schlecht.
Also anschnallen, Stöcke festhalten. Hier kommt Folge 1 der neuen Saison.
Ich hab gekannt.
Das war das Stichwort zu, wir hüpfen rein.
Ja, tatsächlich.
Ich She Happens.
Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Nun gut, hier sind wir wieder. She Happens, ein Podcast rund um Skisport, begrüßt euch herzlich zu einer neuen Saison. Es ist eine Weile her, wir müssen wieder warm werden, in Fahrt kommen, ob angeschnallt oder nicht. Hallo, mein Name ist Moritz Batscheider und diesen Podcast mache ich gemeinsam mit zum einen Corinna Horn.
Hallo.
Und zum anderen Vinzenz Geiger.
Servus.
Wo waren wir denn? Beziehungsweise, wo sind wir denn gerade? Vinzi, du bist nicht da, wo du eigentlich sein solltest, auf einem der letzten, wenn nicht sogar dem letzten Lehrgang, bevor es losgeht, sondern du musst an dir und deinem kaputten Körper arbeiten. Rollen wir das nochmal auf, weil ich habe immer noch Fragen. Du hast vor 2 Wochen oder so, ungefähr 2 Wochen, in die Gruppe geschrieben, du hast
heute,
viel Zeit.
Heute vor 2 Wochen.
So, du hast viel Zeit zum Podcasten, weil du dir, Zitat, am Fuß ein bisschen wehgetan hast. Genauer hast du das nicht eingeordnet und dann hat der DSV das aber später getan und spricht von knöchernen Bandausrissen. Leider hat es niemand geschafft zu erläutern, was denn genau ein knöcherner Bandausriss ist. Doch nochmal die Frage, was ist dir denn da zugestoßen?
Ja, also am Anfang habe ich auch nicht so richtig gewusst, was ich jetzt habe oder genau was es ist. Ich erzähle erstmal, wie es dazu kommen ist. Wir spielen vor dem Krafttraining immer Fußball in der Halle. Haben schon viele immer gesagt, das ist gefährlich und alles, aber ich wollte es auch nicht glauben. Und ja, ich habe das jetzt die letzten 10 Jahre gemacht, seitdem ich im Weltcup bin und habe mir noch nie irgendwas oder ernsthaft wehtan. Und jetzt, ja, jetzt lief es mal einfach blöd. Ich wollte schießen. Einer springt, schlägt den Ball weg und ich habe mein Schuss landet im Schuh von einem Gegner. Und ja, das war wohl ein bisschen fester und schmerzhafter wie gedacht, weil es hat dann schon wehtan, aber ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Dann habe ich noch ganz normal mein Krafttraining angefangen und dann irgendwann habe ich es dann doch abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, das fühlt sich doch nicht ganz so gut an. Und habe es dann eben beim Arzt untersuchen lassen, dann Röntgen, CT, alles was es gibt gemacht und dann eben auch noch MRT. Und dann war es wohl doch nicht nur eine Prellung, sondern eben ein knöcherner Bandausriss, beziehungsweise 3 Bänder im Fuß sind knöchern ausgerissen. Und ja.
Ja, was heißt das jetzt, knöchern ausgerissen?
Dass nicht das Band gerissen ist, sondern wie wenn es so, ja, dass die Wurzel quasi ausgerissen ist, samt Knochen. Und das ist eigentlich Glück im Unglück, weil wenn das Band reißt, dann dauert es sehr, sehr lange und so müssen halt die Knochen wieder zusammenwachsen. Also es ist wie ein normaler Knochenbruch. Das Problem ist, dass es jetzt natürlich ein bisschen spät ist für so eine Verletzung. Und ja, ein Knochenbruch dauert eigentlich schon 6 Wochen, bis wieder vollständig verheilt ist. Ich bin jetzt genau heute vor 2 Wochen ist passiert und jetzt habe ich 2 Wochen Krücken gehabt und darf die jetzt seit heute ablegen. Habe noch so ein Tape und eine feste Sohle, aber ich darf jetzt wieder minimal belasten. Und ja, jetzt geht es halt Schritt für Schritt. Also bis ich auf die Schanze komme, heißt es nicht, dass ich da die kompletten 6 Wochen abwarten muss. Aber ja, das muss man jetzt Woche für Woche schauen. Ich kann jetzt wieder auf die Langlaufski gehen die Woche mit einer speziellen Sohle und tascht mich daran. Und dann müssen wir schauen, wie es sich entwickelt. Wann ich wieder auf die Schanze komme, müssen wir dann eben ja situativ entscheiden. Und je nachdem, wie es sich entwickelt, kann sein, dass es schneller geht, kann sein, dass es dann wirklich erst Mitte Dezember ist. Aber so das Ziel ist auf jeden Fall, dass ich in Ramsau spätestens wieder am Start bin.
Aber wie sehen deine aktuellen Tage derzeit aus?
Ja, ich bin dann nach der Verletzung, nach dem MRT, bin ich dann eigentlich direkt hier ins APC gefahren. Athlete Performance Center von Red Bull in Thalgau, das ist in der Nähe von Salzburg. Kennen vielleicht die meisten aus den Videos von den ganzen Red Bull Sportlern, wenn sie irgendwelche Krafttests und sämtliche Sachen machen. Ja, das ist von Red Bull eben das, wie sagt man so, Reha- und Sportzentrum. Das ist echt, ja, ich war da schon des Öfteren, so präventiv und wenn ich mal kleinere Wehwehchen hatte. Aber ja, jetzt eben zur Reha ist schon echt krass. Also man kann einfach sehr viel machen. Man kann sich das mal nicht vorstellen, aber wenn man nur einen Fuß benutzen kann. Hier sind, habe ich einfach alle Möglichkeiten von der perfekten Physiobehandlung über ja, noch zusätzlich Personal Training und Ausdauertraining vielleicht, wo man ein bisschen kreativ werden muss. Und ja, das ist mega cool hier und konnte jetzt in den 2 Wochen auch wirklich einiges machen, wenn es natürlich nicht zu vergleichen war mit Training auf der Schanze und auf der Loipe.
Das ist jetzt alles, das ganze Zentrum, wie du schon sagst, Red Bull Athlete Performance Center, also sprich über deinen Sponsor. Wie ist da die Absprache und Zusammenarbeit mit dem Verband oder gibt dich, weil du jetzt glücklicherweise in dem Kontext Red Bull Athlet bist, quasi der DSV-Physio an der Tür ab und nimmt dich gesund wieder mit?
Die Absprache ist natürlich schon eng. Also die Ärzte hier mit dem Verband, die sprechen sich ab und das ist eigentlich kein großes Problem. Ich denke, über den DSV hätte ich sicher auch eine Möglichkeit gehabt, aber in dem Umfang, wie ich jetzt hier betreut werde, das gibt es sonst, glaube ich, nirgends, wenn dann bei irgendwelchen Fußballvereinen oder so. Also ich glaube, im Wintersport gibt es da jetzt nichts, ja, was man ansatzweise damit vergleichen kann.
Du wirst ja den Weltcup-Auftakt höchstwahrscheinlich verpassen. Gibt es schon einen Plan, wann du eventuell wieder einsteigen wirst?
Ja, genau, den Plan gibt es eben noch nicht, aber so Ramsau ist ein wahrscheinliches Ziel. Wann ich wieder auf die Schanze komme, das, ja, das müssen wir jetzt eben dann entscheiden, wie sich's verhält mit dem Schmerz und wie die Genesung voranschreitet. Aber ich denke, dass ich, ja, also Kusamo ist auf jeden Fall ausgeschlossen, Trondheim auch sehr unwahrscheinlich. Ich muss ja dann vielleicht auch wieder ein bisschen trainieren vorher, bevor ich direkt in den Wettkampf einsteigen, ist ja auch nicht so sinnvoll wahrscheinlich. Ja, da geht's. Wichtig ist, dass es eben richtig verheilt, dass ich dann, wenn ich dann wieder dabei bin, dass ich dann auch voll dabei bin und dass im Januar dann auch nicht wieder was irgendwie aufbricht, weil das wäre dann nochmal ein deutlich schlechterer Zeitpunkt.
Wie war denn bis dahin, bis zum verhängnisvollen Fußballspielen, die Vorbereitung noch?
Gut, also ich bin echt recht zufrieden. Ich habe viel, ja, ich bin komplett gesund bis dahin durchgekommen. Und ja, habe eigentlich alles so durchziehen können, wie ich es mir vorgenommen habe. Springen waren schon noch so ein paar Baustellen, was Material geht, offen. Die sind jetzt auch noch, ja, da hätte ich jetzt schon die Wochen noch gern gehabt, aber jetzt muss ich es halt nehmen, wie es kommt. Und ja, ich denke, sonst war ich eigentlich ganz gut vorbereitet bis zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, dieses Fußballspielen zum Aufwärmen, da sollte man vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das immer so eine gute Idee ist, weil in den letzten Jahren ist ja doch irgendwie häufiger was passiert bei dem einen oder anderen.
Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das machen wir wirklich schon immer und jetzt kam halt in einem Jahr dann 2-mal was zusammen. Also bei mir ist echt ja blöd laufen jetzt und aber natürlich ist das Risiko, wenn man Fußball spielt, immer ein gewisses da. Und bei Manu Feist, da war es ich glaube nicht, dass das da am Fußball lag. Das war ohne Gegnereinwirkung. Also das, da war, glaube ich, davor schon die Achillessehne echt, ja, wahrscheinlich vorgeschädigt. Ich weiß nicht genau, aber es war jetzt auf jeden Fall kein klassisches irgendwie im Fußball mit einem Gegner zusammengerauscht. Also ich glaube, die wäre, oder ich weiß es nicht, aber das war jetzt wirklich keine so klassische Fußballverletzung. Aber klar, bei mir ist es saudumm. Ich habe lieber an dem Tag auch nicht Fußball gespielt. Aber ja, wie gesagt, ich mache das schon sehr lang und bis jetzt war es immer gut gegangen. Jetzt ist halt mal blöd laufen und muss ich halt da, ja, jetzt zahle ich halt den Tribut dafür.
Kannst du mehr Fußball gucken dafür jetzt?
Das mache ich auf jeden Fall, aber das hätte ich definitiv auch so gemacht. Also ich hab's vorhin schon gesagt, ich glaube, die Tage jetzt sind eher voller, wie wenn ich jetzt auf dem Lehrgang wäre, weil so die letzten Lehrgänge vor der Saison, die sind meistens nicht mehr so vollgepackt, da geht es dann eher noch um Details und da hat man dann schon eher mehr Zeit immer.
Es gab ja auch am Wochenende jetzt einiges zu schauen. Habt ihr Levi verfolgt?
Selbstverständlich. Und es hat direkt wieder Spaß gemacht. Wie jedes Jahr ist bei mir doch eigentlich Levi das Event, an dem zieht es mich wieder rein, weil es eigentlich immer ein spannender Slalom, eigentlich immer schöne Bilder, wie mittags die Sonne untergeht und man kommt in den richtigen Modus.
Ja, das war richtig cool mal wieder. Das hat mich, da war es zu der, also natürlich hat es mich davor auch schon aufgeregt, dass ich Ruka wahrscheinlich verpasse, aber bei den Bildern tut es natürlich nochmal mehr weh, wenn ich weiß, dass ich da auch nächste Woche sein könnte oder sein können hätte. Das wird dann sehr weh tun, das von der Couch aus anzuschauen, aber ja, waren auf jeden Fall trotzdem coole Bilder und ja, mega Ergebnis. Ich habe übrigens heute im APC ungefähr die halbe Red Bull Slalom-Mannschaft getroffen. Die sind wohl gestern direkt noch nach Salzburg und heute früh waren sie schon alle auch zum Trainieren oder in Behandlung da.
Und was haben sie berichtet?
Ich habe jetzt nicht so viel mit ihnen sprechen können. Jeder war schon ein bisschen busy, aber sie haben, der ein oder andere hat aber auch einen Termin beim Physio ganz gut gebrauchen können, auch wenn es bloß der erste Weltcup erst war.
War Lukas Borten auch da?
Der nicht, nein. Dafür Clément Noël, Timon Haugan, Henrik Christoffersen. Wer waren noch da? Ich glaube, die drei habe ich gesehen.
Ja, so sprichst du ihn an, Coco. Natürlich, da sind wir jetzt auch nicht die Ersten, aber ein in Anführungszeichen, oder was heißt in Anführungszeichen, ein historisches Ergebnis, ein erster Weltcup-Sieg für Brasilien im alpinen Rennsport, dass das noch passieren kann, ist jetzt allerdings wahrscheinlich nicht so überraschend. Und überraschender ist fast, mit was für einer Coolness und Ruhe Emma Eicher aufs Slalom-Podest gefahren ist. Das habe ich jetzt doch so in dem Ausmaß noch nicht kommen sehen. Was sagt ihr?
Also ich muss sagen, so von jetzt von daheim betrachtet, von jemandem, der jetzt natürlich keine Ahnung von dem Sport hat. Ich fand sie, also so vom Sehen her, ich finde, sie hat nochmal einen großen Step gemacht von letztem Jahr, so fahrerisch. Ich finde, die ist da so locker runtergefahren und man hatte das auch das Gefühl, dass sie noch cooler ist als eh schon.
Ich glaube, dass sie auf jeden Fall von letztem Jahr sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen hat. Mit dem Saisonende, dem Weltcup-Sieg auch. Und also ich glaube, da, das sieht man schon, die Leichtigkeit ist auf jeden Fall da. Aber ich fand es mal wieder krass. So rein optisch sah es nicht schnell aus. Und dann, aber im ersten Durchgang schon, dann war es trotzdem sauschnell. Und im zweiten Durchgang sah es dann, muss man schon sagen, da sah es dann schon noch ein bisschen schneller aus. Aber so, ich finde es trotzdem bei ihr krass im Slalom, das sieht so aus. Jetzt, das kann jetzt nicht schnell sein, aber dann ist sie richtig schnell.
Eben diese Wahnsinnsruhe und Stabilität im Oberkörper allein. Also du hast nicht das Gefühl, dass da groß was passiert um die rum. Und gerade weil die zwei Durchgänge so, ich glaube, der zweite war 3 Sekunden schneller als der erste. Und wie du aber sagst, in beiden Durchgängen eigentlich so denselben harmonischen Eindruck. Viel mehr dazu könnte uns natürlich noch einer sagen, der auch ein besonderes Erlebnis hat zelebrieren dürfen in Levi, nämlich seinen ersten Start in der ganzen Weile. Er hat es noch einrichten können zwischen Umpacken und direkt weiter nach Sölden. Hier hören wir unseren, so viel können wir schon sagen, Lieblingsslalomfahrer Sebastian Holzmann. Bitteschön.
Servus, liebe Zuhörer, da ist der Holzmann Sebi mit ein paar Updates vom Rennwochenende in Levi. Es war mein erstes Rennen seit 349 Tagen nach meiner Verletzung. War schon aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe mich auch im Steilhang noch nicht ganz überwinden können. Das hat im Training schon ganz gut geklappt. Ist im Rennen aber dann ja doch ein bisschen anders. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit der Leistung, weil ich in Teilpassagen mithalten konnte. Es hat wieder mega Spaß gemacht, das Rennfeeling, die Rennluft, hier das Ganze, die ganze Atmosphäre wieder aufzusaugen, die ganzen anderen Athleten zu sehen. Und ich bin mega happy, dass ich zurück bin. Jetzt hoffe ich, dass wir noch 1-2 gute Trainingstage im steileren Gelände bekommen, dass ich für Gurgel kommenden Samstag dann ein bisschen besser nochmal vorbereitet bin. Und ja, hofft, dass dann schon einfach mehr geht und dass ich schneller bin und nochmal mehr mit dabei bin. Es läuft jetzt so, ich bin heute heimkommen, werde morgen anreisen und geplant ist, Mittwoch, Donnerstag ein Training zu machen. Je nach Wetter, eventuell auch Mittwoch und Freitag, dann Samstag das Rennen zu fahren. Also es ist sehr, sehr stressig. Heute wird nur noch Wäsche gewaschen und morgen früh gepackt, kurzes Workout und dann geht's ab nach Sölden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge oder vielleicht kommt es auch am Ende von der Folge. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ganz liebe Grüße. Vielleicht bin ich auch mal wieder komplett mit dabei. Wintersport, es geht wieder los. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Ganz liebe Grüße und bis bald.
So viel also von Sebi Holzmann. Sebi, vielen Dank für das Update. Ich habe noch die Namen von Michaela Schifrins Rentierherde rausgesucht, falls jemand von euch interessiert.
Auf jeden Fall.
Es war in Levi jetzt ihr neunter Sieg, sprich auch ihr neuntes Rentier. Und die Herde, namentlich Rudolf, Sven, Mr. Gru, Ingemar, Sunny, Lorax, Grogu, Rory und Winky.
Stark.
Winky. Stark, ne? Winky.
Gibt's.
Winky war wohl als Kind der Spitzname von ihrer Mutter. Deswegen hat sie sich für den Namen entschieden. Und Lukas Borten hat sein Rentier nach seinem Papa Björn benannt.
Was mich ja interessieren würde bei Michaela Schifrins Rentieren, nachdem das so viele sind über so viele Jahre, wie viele Generationen von Schifrin-Rentieren gibt es da jetzt schon? Also die werden sich ja auch irgendwie fortpflanzen miteinander oder sind die dann getrennt von anderen Gewinner-Rentieren?
Das sind doch mittlerweile ganz schön viele Rentiere, oder? Also sind die alle da im gleichen Gehege oder
ja, wie läuft das ab? Im Sommer sind die draußen irgendwo unterwegs und im Winter sind die auf dieser Rentierfarm. Also vielleicht machen wir mal einen Ausflug nächsten Winter.
Ja, ich sehe da schon, da gibt es einiges an spannenden Fragen, die wir klären müssen. Also nächstes Jahr vielleicht machen wir den investigativen Rentierreport.
Wie viele Rentiere hat Marcel Hirscher? Oder ist Michaela Schäferin die mit den meisten?
Ich glaube, die hat die meisten Rentiere. Lass mich mal schauen. Nee, Marcel Hirscher hat nur in Anführungszeichen, 3-mal in Levi gewonnen. 2012, 2016 und 2018.
Da war der Felix Neurath da immer stark in Levi. Der da hat auf jeden Fall auch mindestens eins.
Eins heißt Matti, den Rest habe ich wieder vergessen.
Stimmt.
Naja, so viel zu Rentieren. im alpinen Skisport gibt es natürlich allein auch noch viel zu besprechen. Da werden wir einiges sicher auch noch dann mit einem passenden Gast besprechen müssen. Unter anderem das große Sicherheitsthema zwischen unserer letzten Aufzeichnung und diesen ist leider ein italienischer Fahrer, Matteo Franzoso, verstorben beim Abfahrtstraining. wieder mal, muss man leider sagen, dass ein gerade auch junger Fahrer oder Fahrerin tödlich verunglückt im Abfahrtstraining. Da gibt es jetzt allerlei Ankündigungen, was die FIS alles unternehmen möchte. Ich habe nur noch nicht so ganz durchstiegen, wie konkret das wird, also was zum Beispiel Vorschriften für Netze an Trainingspisten angeht, etc. Aber alle 178, ich wusste nicht, dass es so viele gibt, homologierten Abfahrtstrainingstrecken auf der ganzen Welt sollen bis Ende der Saison überprüft worden sein. Wie es da sonst weitergeht, wie sinnvoll jetzt diese Sachen wie der Airbag sind etc., müssen wir vielleicht wirklich mal noch mit jemandem vom Fach besprechen. Ansonsten noch, was man mitnehmen kann, auch keine so schöne Meldung. Die Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone wird die ganze Saison ausfallen. Das ist jetzt auch schon eine Weile bekannt eigentlich, aber ich dachte mir, vielleicht noch erwähnenswert an der Stelle, was sonst noch im alpinen Skirennsport so los ist. Was ist da sonst los? Habe ich irgendwas vergessen? Alle sind gespannt.
Habt ihr Downhill-Skiers gesehen?
Nein.
Nee, wo hast du den gesehen?
Extrem gut, ja. In Oberstdorf im Kino, also.
Was sonst?
Klar. Nee, das ist echt extrem gut. Ich hab so gedacht, ja, das wird so klassische Doku irgendwie ein Stündchen sein. Dann sehe ich das 2:06. Hab ich gedacht, okay, das könnte lang werden, weil es geht ja eigentlich immer ums Gleiche. Aber dann war es echt richtig gut gemacht und ging, also hat sich nicht wie 2 Stunden angefühlt. War echt, auch wenn man so wie wir eigentlich schon weiß, was passiert, es war trotzdem richtig, richtig geil. Und auch so die Typen, auch wenn es, ich weiß ja, wie sowas läuft, also auch wenn es dann doch eigentlich nur oberflächlich ist, aber so privat, wie man sie da jetzt gesehen hat, auch wenn es jetzt natürlich nicht extrem privat war, war das schon extrem sympathisch, wie sie rübergekommen sind. War schon cool. War schon echt richtig gut gemacht. Und natürlich die Bilder und ja, die dramatischen ja, 2, 3 Saisons, die jetzt hinter uns liegen, war schon echt mega, muss ich sagen.
Wem haben die denn alles gedreht?
Krieg, also eigentlich mit der kompletten Schweizer Mannschaft gefühlt. Sarrazin, Kriechmeier und ja, es waren dann noch der Italiener
Dominik
Paris. Ultental, Dominik Paris, genau. Ja, es waren noch deutlich mehr, also sehr, sehr viele aus dem Abfahrtsbergcup und ja, war echt richtig cool. Also sehr zu empfehlen.
Sehr gut. Apropos Schweizer Abfahrtsteam, ich habe noch irgendwo vernommen, dass Franjo van Almen eine wahre Wundervorbereitung hingelegt haben soll, unter anderem in jenem APC, in dem du gerade bist. Bist du dem da über den Weg gelaufen?
Nein, dem nicht. Aber das habe ich wirklich auch gelesen. Noch ein ganz kurzer Themawechsel.
Immer gerne.
Ich komme gerade drauf, weil ich wurde. Meine Verletzung jetzt, die wurde in den Medien mehr behandelt gefühlt, wie wenn ich letztes Jahr einen Weltcup gewonnen habe. Das war schon echt extrem und unter anderem wurde ich im Kicker dazu. Sogar im Kicker stand ich wegen der Verletzung.
Das habe ich gesehen.
Und das habe ich mir natürlich dann durchlesen müssen, weil das ist ja dann schon was Besonderes. Und dann kam eben auch habe ich auch die Schlagzeile gelesen von Van Almen, dass er den Ausdauertest von Marco Odermatt geknackt hat beim Red Bull Ausdauertest. Und dann habe ich natürlich heute mal nachgefragt, letzte Woche mal nachgefragt im APC, was denn da dran ist an dieser Schlagzeile. Und dann haben sie bloß gesagt, dass die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden und das eigentlich gar nicht sein kann, dass das irgendjemand weiß. Und ja, den, wo ich gefragt habe, der war eher ein bisschen verwundert. Und dann habe ich auch nochmal genau durchgelesen und das war dann einfach ein Trainer, der halt das in einem Satz erwähnt hat, dass er eine sehr gute Vorbereitung hatte und sogar ihn den Marco Odermatt geschlagen hat. Also es war jetzt nicht so, als wäre das irgendwie ein öffentlicher Test.
Aber wenn wir bei dem Thema schon sind, bei dir, ich habe das auch gesehen, unter anderem im Kicker, dass du da auf einmal bist. Das ist natürlich schon lustig, dass doch vielleicht auch, weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht auch wie erwartet, kaum hängt da nochmal ein Titel mehr vorne dran an deiner bisher ja sehr erfolgreichen Karriere und schon ist man nochmal gefragter. Den Eindruck hast du ja schon auch nach allem, was ich so wahrnehme.
Ja klar, also da kommt jetzt glaube ich wahrscheinlich auch viel zusammen, Olympiasaison, Titelverteidiger bin ich da ja auch und ja, letzte Saison war super, aber das mit dem Verletzungsthema, das fand ich jetzt schon halt so typisch Medien in Deutschland oder generell, weil letztes Jahr, klar, so bei meinem ersten Sieg haben sie wahrscheinlich schon noch auch mehrere geschrieben, aber dann in der Kombination wird es dann so schnell so, dass es so eine Erwartungshaltung so ist, dass da jeden Deutscher gewinnt, gefühlt. Da wird dann erstmal nicht mehr so krass berichtet drüber. Und jetzt bei der Verletzung bin ich 1000 Mal im Radio gekommen und in sämtlichen Zeitungen. Also ja, mich haben auf jeden Fall sehr viele jetzt darauf angesprochen, aber ist ja verständlich.
Es hat nur eben leider, soll es keine zu große Kollegenschelte werden, aber es hat nur leider keiner für nötig gehalten, eben diese Verletzung zu erklären dann auch, was genau denn da jetzt passiert ist. Ich lese überall nur den Begriff und keiner sagt mir, was ist denn das eigentlich? Aber dafür gibt es ja diesen Podcast.
Genau. Jeder, der Details will über den Wintersport, muss halt She Happens hören.
Ich finde es geil, wenn ich zitiere, extrem privat erleben möchte, muss hier einschalten.
Genau. Da fallen mir wieder die KI-Schlagzeilen zu meiner Hochzeit an, die allesamt nicht gestimmt haben. Da hat, ich weiß nicht mehr, was für eine Website es war, ich glaube Sport1 oder sport.de hat so, das war wirklich, da war die KI ja noch deutlich schlechter wie jetzt. Das war wirklich 1:1 einfach halluziniert, weil ist die Überschrift irgendwie, dass ich geheiratet habe irgendwo auf dem Berg, also dann hieß es sogar, glaube ich, Nebelhorn, und dass Katharina Althaus bei den Gästen dabei war, oder jetzt Schmied, aber das hat nicht mal gestimmt. Und sämtliche Wintersportstars waren anscheinend da und haben bei der Hochzeit. Mhm. Und das hat einfach überhaupt nicht gestimmt natürlich und ja, aber es war klassische KI-Schlagzeile.
Ja, was gibt's sonst noch so Neues? Was wir noch sagen können zum Biathlon. Der Deutsche Skiverband hat heute die Nominierung der deutschen Biathlonherren für den Weltcup-Auftakt bekannt gegeben. Da haben wir am Wochenende im schwedischen Idre die Testrennen stattgefunden. Und zum Auftakt in Östersund gehören eben neben dem gesetzten Justus Strehle und Philipp Navrat auch Lukas Fratscher, Simon Kaiser, Philipp Horn und Danilo Riedmüller zum Aufgebot. Lukas Fratscher hat die Rangliste gewonnen. Die war ein bisschen geteilt in zwei Sachen. Einmal haben da die Ergebnisse aus der deutschen Meisterschaft im September mit reingezählt und dann eben die ersten Schneewettkämpfe in Idre am Wochenende. Und dort hat er unter anderem auch den Sprint am Sonntag gewonnen. Und Simon Kaiser hat das zweite Ticket erhalten. Der ist eben Zweiter geworden in dieser Rangliste. Und Philipp Horn und Danilo Riedmüller wurden per Trainerentscheid nominiert. Und damit sind David Zobel, Johannes Kühn, Roman Rees und Leonard Pfund nicht beim Weltcup-Auftakt dabei.
Der ist schon hart. Ich hatte ja doch am Wochenende dann Zeit. Ich habe mir am Sonntag auf NRK, also im norwegischen Fernsehen, habe ich mir das Biathlon Opening in Geilo angeschaut oder wie man das auch immer ausspricht. Es war ja gar nicht mal so Geilo für Biathlon-Verhältnis.
Der Saisonstart.
Ja, genau, der Saison. Muss sagen, so in Norwegen, das sah, wenn man so die Biathlon-Rennen sonst kennt mit jede Menge Zuschauer, sah es ein bisschen trist aus. Sah ja aus wie bei so einem Langlaufrennen oder vielleicht auch Kombination.
Aber Coco, du hast ja auch schon einen persönlichen Eindruck bekommen können von bei einer Veranstaltung hier bei dir und mir in München, die an mir ehrlicherweise, da war ich gar nicht da, vollkommen an mir vorüberging. Du warst bei diesem Biathlon-Event im Olympiapark. Wie war das denn und wer ist dir da aufgefallen?
Also ich muss sagen, das Loop One Festival,
so heißt es.
Das hat ja dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden. organisiert von der IBU, vom Weltverband, einfach mit dem Ziel, die gesamte Weltcup-Elite schon früher an einen Ort zusammenzubringen, auf Skirollern, um einfach schon ein bisschen früher in die Saison zu starten und den Biathlon zu den Menschen in die Stadt zu bringen. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist richtig, richtig gut angekommen. Ich fand es ein richtig cooles Event. Es waren, ich glaube, an den beiden Tagen fast 20.000 Menschen im Olympiapark. Also wirklich viele Fans vor Ort. Und auch super viele Ehemalige, die sich haben blicken lassen. Magdalena Neuner war da, Benedikt Doll, Marta Foucault habe ich auch gesehen. Und von den Wettkämpfen, das Format ist halt jetzt kein typisches Weltcup-Format. Also es wird eine kürzere Runde gelaufen. Es gab davor auch so Qualifikationsrennen, ähnlich wie im Langlaufsprint. Aber insgesamt hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Und klar, sportlich kann man nie so viel dazu sagen, weil Skiroller-Wettkämpfe sind einfach anders als Skiwettkämpfe dann.
Und das war genau das, was wir uns eigentlich schon auch immer wünschen. Wir haben es auch schon, oder halt, wir meine ich eigentlich der Juli und ich, wir haben auch schon oft so gesagt, eigentlich so in München durchs Olympiastadion laufen, das wäre doch eigentlich richtig cool, weil da kriegt man auf jeden Fall die Zuschauer, da egal was da für Events sind, ist ja immer was los. Und das war jetzt schon echt richtig cool gemacht. Aber wie du sagst, sportlich kann man es natürlich nicht für ganz voll nehmen, aber eine gute Unterhaltung war es allemal.
Absolut. Und man muss halt auch sagen, der Olympiapark ist halt schon auch einfach so ein bisschen dafür gemacht, weil die laufen da einmal um den Olympiasee rum. Das ist für die Fans schon mal ideal zum Zusehen. Dann ist ja im Olympiapark auch diese, ja, ich nenne es jetzt mal so Seetribüne, wo jeder dann auch, der eben auf dieser Tribüne nach oben ist, oben war dann noch eine richtige Tribüne aufgestellt, super sehen kann. Unten war der Schießstand auf dem Wasser. Das war auch richtig, richtig cool. Und im Olympiapark sonst war auch super viel geboten, viele Stände, die Leute konnten Biathlon vor Ort ausprobieren. Also ich fand es ehrlich gesagt eine richtig gute Sache. Aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gibt auch Neues von Julia Simon. Der französische Skiverband hat die 29-Jährige jetzt zu einer sechsmonatigen Sperre für Wettkämpfe und Trainings auferlegt. 5 Monate davon sind zur Bewährung ausgesetzt, sodass Simon zwar nur, also eigentlich nur den Auftakt in Östersund Ende November verpassen wird. Beim zweiten Weltcup in Hochfilzen wäre sie wieder startberechtigt. Und zusätzlich gab es noch eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro, von der 15.000 Euro ebenfalls auf Bewährung ausgesetzt sind.
Muss man dazu sagen, vorher wurde sie rechtskräftig verurteilt zu 3 Monaten Haft auf Bewährung und auch 15.000 Euro Geldstrafe, die aber verbindlich.
Was heißt auf Bewährung? Genau. Also, dass sie so lange keinen Kreditkartenbetrug begehen oder wie?
Das habe ich mich auch gefragt.
Ich weiß auch nicht. Also für den Hintergrund, jetzt für die es vielleicht gar nicht mitbekommen hat, Julia Simon hatte über einen längeren Zeitraum mit gestohlenen Kreditkarten ihrer Teamkollegin Justine Presas-Boucher sowie der anscheinend auch der Teamphysiotherapeutin im Internet Waren im Wert von rund 2.500 Euro bestellt.
Bin man doch einfach so, ja, das kann doch nicht sein.
Vor allem, man muss ja überlegen, das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, fast 3 Jahre her, ja, dass das rausgekommen ist. Und jetzt erst diesen Sommer oder die eben in den letzten Monaten hat sie dann doch zugegeben, dass sie diese Taten begangen hat. Und sie hat von einem Blackout gesprochen und betonte, keine finanziellen Motive gehabt zu haben.
So wild einfach. Weil, also, wenn man weiß, wie erfolgreich sie ist, ich glaube, dann sind die 2.500 Euro, wenn sie jetzt nicht gerade extrem ein Glücksspielproblem hat oder irgendwo anders ihr komplettes Geld versenkt, wird sie, glaube ich, nicht auf die 2.500 Euro angewiesen sein.
Nee, und ich muss sagen, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das jetzt ist, wenn sie, also, ja, sie war ja letzten Winter auch schon dabei, aber jetzt hat sie es zugegeben, dass sie es gemacht hat. Klar, die werden das, ich glaube, zwei Teamkolleginnen haben sich geäußert, die haben gesagt, sie haben das intern geklärt und jetzt ist auch alles okay und man schaut nach vorne, aber das das ist ja trotzdem passiert. Und wie willst du das irgendwie ignorieren?
Ja, und das ist ja schon auch eine interessante Entscheidung vom Verband. Also der Verband hat ja, im Endeffekt ging es ja nur darum, okay, setzen wir ein starkes Zeichen, bringen uns aber um vielleicht ein, zwei Medaillen Chancen bei diesen Olympischen Spielen diesen Winter, oder machen wir das nicht? Und das Ganze, das sieht ja aus wie ein großer Kompromiss. Also quasi pro forma, hier ist deine Strafe, aber Bewährung heißt ja, man hat sich doch recht eindeutig entschieden, okay, wir brauchen die sportlich, und das steht dann über dem Rest, wobei man natürlich gerne mal Mäuschen spielen würde, wie sah das jetzt so das Verhältnis im Team, besonders zur Kollegin Bressas-Boucher, so ist mittlerweile, aber das werden die schon irgendwie geregelt haben. Aber wenn wir bei den Frauen noch sind, auch da tritt ja eine Deutsche als Titelverteidigerin im Gesamtweltcup an. Coco, hast du was beobachten können, was mitbekommen? Wie ist mit Franzi Preuß, die ja auch immer wieder mal gesundheitlich zu kämpfen hat, zu rechnen?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nichts mitbekommen. Sie wollte ja eigentlich auch in München an den Start gehen, hat aber dann ein paar Tage vorher abgesagt wegen ihrer Handverletzung, die noch nicht ganz verheilt war. Und jetzt bestreitet sie ihre Saisonvorbereitung ja auch in Obertiljach, abseits von der Mannschaft. Deswegen, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie es bei Franzi Preuß gerade läuft.
Ich glaube, dass es, also was ich mitbekommen habe, läuft es ganz gut.
Aber das ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn man wenig hört.
Ja. Aber Finzi, du kannst da vielleicht ja mal einen Einblick geben, wie es so ist, als Gesamtweltcup-Verteidiger in die neue Saison zu gehen. Wie geht man da in die neue Saison?
Ja, eigentlich, wenn ich jetzt beim ersten Weltcup dann auch am Start wäre, wäre es natürlich sehr schön, mit dem als letztes gleich springen zu dürfen. Aber ja, so ändert es nicht viel, außer dass das mit dem Gesamtweltcup, dass ich den auch schon gewonnen habe jetzt und wieder ein Bucketlist-Punkt erfüllt ist. Aber ich habe mir davor jetzt auch nie einen Stress um den Gesamtweltcup gemacht im Endeffekt. Aber es ist schon schön, wenn man weiß, dass man das auch schon erreicht hat. Deswegen kann ich es jetzt vielleicht lockerer angehen, wenn ich weiß, dass ich die Weltcups verpasst und wahrscheinlich den Gesamtweltcup dann auch dementsprechend aufgeben muss.
Gehst du davon schon aus, wenn du jetzt die ersten zwei auslässt, dass es jemanden geben wird, der so stark ist, dass du wegen zwei Verpasster schon raus bist?
Ja, also wenn ich Kusamo und Trondheim auslasse, dann verpasse ich 5 Einzelwettbewerbe und also das ist dann schon eigentlich unmöglich, das noch aufzuholen. Stimmt. Weil es so viele Weltcups haben wir dann auch wieder nicht.
Aber die anschließende große Frage ist ja, und vielleicht doch auch, ob es was mit deinem Kopf macht, jetzt ist da dieser Norweger nicht mehr dabei. Also dabei ist er schon noch, das können wir vielleicht auch gleich noch erklären, aber er nimmt nicht mehr an Wettkämpfen teil. Ja, Magnus Rieber ist weg. Gerade in deutschen Medien wirst dementsprechend du jetzt zum Top-Favoriten quasi erkoren. Wie schaust du auf diese Konkurrenz, die sich durch das Karriereende dieses einen Mannes ja doch komplett verändert?
Ja, also das kann man nicht bestreiten. Also es verändert schon einiges. Also er hat ja unseren Sport verändert durch seine extrem starken Skisprungleistungen. Ja, es ist halt einfach der Top-Favorit jeden Weltcup weg. Und ja, für mich persönlich ändert es jetzt nicht viel. Ich weiß, dass ich habe es letztes Jahr auch bewiesen, habe ihn auch schlagen können. Also ich weiß, dass ich auf mich schauen muss und wenn ich meine Leistung bringe, dann ist es im Prinzip ja egal, wer dann am Start steht. Das kann ich ja, ich kann da nur mich beeinflussen. Und natürlich ist es schön, vielleicht zu wissen, dass der erste Platz jetzt deutlich öfter umkämpft sein wird wie davor.
Wen hast du da so auf dem Zettel dieses Jahr dann?
Ja, es wird schwierig. Es kann man schwierig jetzt einschätzen, auch selbst für mich. Ich glaube, dass da, wie die letzten Jahre natürlich auch, der Juli wird sicher hoffentlich stark sein. Aber da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Und dann ja, bei uns im Team sind, ich glaube, Das ganze Team ist relativ gut drauf. Und ja, mei, die Österreicher werden sehr gut springen, wenn nicht noch besser wie die Jahre davor. Wenn man es im Skisprung und in der Kombination sieht, haben die Regeländerungen ja die Österreicher gefühlt nochmal stärker gemacht, die Anzugregeländerungen. Und ich glaube, das wird man im Winter, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da seit dem Sommer Grand Prix so viel verändert hat. Ich denke, dass die extrem stark springen werden, geschlossen. Und sonst, ja, die Norweger bin ich mal gespannt. Da kriegt man ja immer gar nichts mit. Da weiß ich nicht, wie es um die steht. Aber die werden sicher auch, klar, da sind natürlich Rieber und Graberg weg. Die zwei, ja, jetzt Medaillen oder ja, zwei der größten Namen in unserem Sport. Das hinterlässt natürlich schon ein großes Loch. Aber da sind natürlich auch natürlich auf dem Bro, aber auch noch ein paar Junge, wo schon Potenzial haben. Da kann ich es schwer einschätzen. Und sonst, ich glaube, man kann es nach den ersten zwei Wochenenden besser sagen. Nach Kusamo kann man meistens auch noch nicht so viel sagen, weil auf der Schanze kann immer alles passieren. Deswegen glaube ich, so nach Trondheim kann ich eine Einschätzung geben, dann eine vernünftige.
Ich muss sagen, ich freue mich einfach schon wieder so, dass es losgeht. Jetzt, wo du es gerade alles so aufgezählt hast, es klingt einfach schon wieder nach einer sehr, also es könnte schon wieder sehr spannend werden.
Es wird hart für mich, glaube ich, wenn ich in Kusamo, ich bin jetzt 10. Jahr im Weltcup und habe noch nie Kusamo verpasst.
Positiv denken.
Jetzt verpasse ich es leider mal. Aber ich war auch schon in Kusamo und habe dreimal voll abgelost, deswegen.
Ist alles möglich.
Ja, kann immer alles passieren. Aber wenn man gar nicht am Start ist, dann kann leider nicht alles passieren.
Weise Worte.
Well. Ja,
genau. Das ist wirklich ein Zitat
jetzt
der
aber.
Woche. Sehr gut, das gefällt mir. Ja. Weil du es gerade schon angeschnitten hast. Und damit schaffen wir vielleicht auch die Transition zu einem kurzen Abriss zum Thema Spezialsprung. Nochmal kurz Regel- und Anzugänderung. Also wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen in vorherigen Folgen, dass ihr jetzt auch gelbe und rote Karten habt für Materialverstöße. Wenn du aber sagst, die Anzugregelungen kommen den Österreichern entgegen, was genau passiert denn da?
Die kommen den Österreichern nicht entgegen, dass sie da irgendwelchen Vorteil haben. Aber es hat sich schon relativ viel verändert am Anzug. Die Anzüge werden jetzt strenger kontrolliert und der Schnitt des Anzugs muss ein bisschen anders sein. Also der am entscheidendsten ist eigentlich für mich so der Fußabschluss, also alles, was um den Schuh rum geht und unten rum, der hat eine, ja, der darf jetzt nicht mehr so auf Spannung sein, man muss sich das vorstellen, das muss es vom Schnitt sein, wie von der Wade weg, wie so ein Elefantenbein, dass da unten keine Stabilität mehr herrscht, weil anscheinend da irgendwelche, ja, der Anzug wurde da irgendwo festgemacht und runtergespannt wohl, deswegen hat die FIS das geändert und jetzt hat man da halt keine Stabilität mehr und das macht natürlich das Springen schon schwieriger. Und wieso das den Österreichern, ja, wieso das ein Vorteil ist, die Österreicher haben sicher keinen Vorteil, aber man hat gesehen, dass sie einfach sehr gut klarkommen sind mit den Änderungen der Regeln, sowohl im Skisprung wie auch in der Kombination.
Ich meine, das ist ja ein bisschen so wie in der, also um das vielleicht auch mal zu verdeutlichen, für alle, die nicht so im Skispringen drin sind, aber dieser Vorteil im Sinne von, kann man vielleicht vergleichen mit der Formel 1, wo es neue Regulatorien gibt, zu so darf euer Autochassis und Autoteile aussehen und dann gibt es Hersteller, die machen da bessere Erfahrungen mit, wie sie ihr Modell anpassen und anderen gelingt das vielleicht nicht gleich, so kann man es vielleicht sagen, oder das mit dem, es gibt halt Nationen, die haben mit einem engeren Anzugschnitt vielleicht in der Vergangenheit schon bessere Erfahrungen gemacht und die Athleten sind es gewohnt und drum springen die dann gut, wenn sowas passiert.
Ja, so kann man es schon sagen. Also es ist ein guter Vergleich.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn wir jetzt gerade nochmal einen kurzen Ausflug zum Spezialsprung machen. Es gab ja diese Diskussion um die Sicherheit der Olympiaschanze. Hat sich da inzwischen was getan? Also die Ursache ist die...
Die Schanzen wurden beide
Ich kann es ja noch kurz erklären. Beim offiziellen Olympiatest im September kam es ja auf der modernisierten Großschanze zu 3 Kreuzbandrissen bei den Damen innerhalb eines Wochenendes. Die Häufung hat dann eben zu massiver Kritik von Athletinnen, Trainern und Funktionären am Schanzenprofil geführt. Und man hat dann eben überlegt, ob man das Schanzenprofil doch nochmal anpassen muss.
Also man hat jetzt beide Schanzen angepasst. Die Tischneigung wurde bei beiden Schanzen um ein halbes Grad nach unten. Also der Schanzentisch neigt sich jetzt, glaube ich, auf der kleinen 12 Grad und auf der großen 11,5 Grad Neigung. Also es bedeutet,
Andersrum. Okay. Auf der kleinen ist man von 11 auf 11,5 und auf der großen von 11,5 auf 12.
Ja, genau. Also es bedeutet einfach nur, dass die Flugkurve jetzt ein bisschen flacher wird. Meine Meinung zu dem ganzen Thema ist, ich glaube nicht, dass da jetzt die Schanzen alleine dran schuld waren. Ich glaube, dass einfach da viele Punkte zusammengespielt haben. Wir haben die Schanzenprofile, die waren darauf ausgelegt. Die neuen Schanzen werden eigentlich jetzt alle so gebaut, dass die Flugkurve ein bisschen höher ist, dass die Springen enger sind, dass es spannender ist, dass die Abstände nicht so groß sind. Und das war ja in Trondheim jetzt auch schon so. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob eine Schanze auf 200 Meter über Meer steht oder halt über 1000 Meter, so wie jetzt im Predazzo, da ist die Luft einfach dünner. Das macht einfach einen Unterschied. Da trägt die Luft nicht so. Zusätzlich ist ein Predazzo fast immer Rückenwind, speziell jetzt auch dann im Winter. Und dann kam noch dazu, dass eben die Anzüge so reglementiert wurden. Und die Faktoren zusammen haben dann einfach eine hohe Flugkurve und wenig kontrollierte Landungen zur Folge gehabt. Und deswegen kam es dann auch zu den Stürzen, meiner Meinung nach. Und wenn es jetzt nur die Schanze gewesen wäre und das Material von letztem Jahr, dann glaube ich nicht, dass die Stürze so passiert wären. Die FIS hat ja dann auch gleich reagiert und hat es bei den Frauen mit dem Reglement, hat den Frauen mehr Fläche im Schrittbereich zugesprochen. Also ich glaube jetzt 3 Zentimeter darf der Schritt weiter unten sein, was schon ein Riesenunterschied ist, weil einfach, muss ich das so vorstellen, wenn man die Beine, wenn man in die V-Position geht und die Beine breit macht, dann spannt sich da wie so ein kleiner Wingsuit auf. Und umso weiter unten der Schritt hängt, umso besser ist die Fläche und umso mehr Auftrieb generiert man. Und das spürt man als Springer schon sehr deutlich. Und das wurde jetzt bei den Damen eben verändert, dass sie da mehr Fläche haben, dass sie schöner zum Gleiten kommen. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall.
Aber interessant, auch was du sagst mit der Entwicklung. Wir hatten ja hier auch schon mal einen Schanzenarchitekten vor einer Weile zu Gast. Die Folge können wir euch vielleicht nochmal verlinken. Und wir haben ja eigentlich gelernt, dass historisch betrachtet über einen langen Zeitraum, korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch habe, aber eigentlich tendenziell Schanzenprofile immer flacher wurden aus Sicherheitsgründen, damit man nicht mehr so einschlägt. Und früher eigentlich die Kurven deutlich steiler waren, der Springer, die Springerin deutlich höher in der Luft. Darum finde ich es interessant, dass du sagst, dass man jetzt wieder in die andere Richtung geht und die Leute wieder weiter hochbringen möchte quasi.
Ganz genau. Früher war das so oder die Entwicklung war so und die Schanzen wurden dann auch so gebaut und es hat auch extrem gut funktioniert. Aber dann kam der Punkt, dass es geheißen hat, die Schanzen streuen zu sehr. Also mit streuen bedeutet die Flugkurve. Wenn die Flugkurve flacher ist, dann bedeutet das, dass ein schlechterer Springer halt deutlich kürzer springt wie ein besserer. Und das macht die Wettkämpfe nicht so spannend. Und dann wurden die Flugkurven wieder angepasst. Und ja, zusätzlich mit den angepassten Anzügen jetzt, die nicht mehr so tragen, hat das natürlich, bedeutet das weniger Spaß für die Athleten und ja, einfach, man braucht mehr Anlaufgeschwindigkeit. Das heißt, man hat eine höhere Flugkurve und man fällt einfach deutlich stärker runter wie vorher. Davor hat der Anzug halt besser getragen, es war alles stabiler und man ist mehr gegleitet. Und jetzt wurde durch weniger Fläche am Anzug und die Instabilität wurde halt das so, dass jetzt mehr die Flurkurve wieder zu einem Fallen wird. Und das ist natürlich klar, dass es dann auch unsicherer wird.
Aber wenn man den Absprungwinkel jetzt angepasst hat um, wie viel waren es, 0,5 Grad? Wie viel ist das? Also wie groß ist dieser Unterschied?
Das wissen wir auch nicht. Also das haben wir jetzt auch schon alle so diskutiert, ja. Wie wird sich das wohl anfühlen jetzt auf der Schanze? Spürt man es überhaupt oder wird es ganz extrem? Also ich denke, es wird besser sein, aber wie gut es sein wird und ob man es dann noch vergleichen kann mit den Sommerschanzen, kann ich nicht sagen und kann, glaube ich, kein Springer sagen. Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Das grundsätzliche Problem war natürlich auch, dass eigentlich für Olympische Spiele eine Schanze so fertig sein sollte, dass da erst ein COC drauf gemacht wird, dann im Jahr drauf ein Weltcup drauf gemacht wird und dann im Jahr drauf erst die Olympischen Spiele drauf stattfinden dürfen. Aber durch Corona und dann Italien und die Olympischen Spiele, das hat ja alles dann doch Geldprobleme gegeben und sämtliche Sachen, dann hat sich das so verzögert, dass die Schanze halt einfach nicht fertig geworden ist. Und jetzt ist sie halt ein halbes Jahr vorher erst fertig geworden. Und dann hat man, wieso man eigentlich das eingeführt hat, aus Sicherheitsgründen hat man das eingeführt, dass man das eben Jahre vorher testet, hat man halt jetzt auch nicht gemacht. Und jetzt hat man halt mit einigen verletzten Sportlerinnen zu tun. Und ja, das ist schon ein sehr, sehr harter Preis, der da gezahlt wurde.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das haben die ja durchaus auch zum Ausdruck gebracht. Also eine der Betroffenen, Eva Pinkelnick, jetzt auch nicht irgendwer, die sich da das Kreuzband gerissen hat, die danach gesprochen hat im Sinne von, wir sind hier die Versuchskaninchen. Und das lässt sich gut nachvollziehen, dass das natürlich, dass es sich für die betroffenen Athletinnen halt wahrscheinlich so anfühlt, als müsste man jetzt als Sportlerin diese Versäumnisse im eigentlich gut geplanten Vorgehen ausbaden, beziehungsweise mit der eigenen Körper bezahlen. Nicht schön. Wir hoffen, dass es jetzt besser ist. Nach diesem Umbau wurde getestet mit italienischen Springern und Kombinierern. Ich weiß jetzt nicht namentlich, wer dabei war, aber es scheint jetzt alles zu passen. Und wie das dann im Wettbewerb aussieht, werden wir dann erst erfahren, wenn es um einiges geht.
Genau. Und es ist ja auch generell so, wenn man im Winter springt, ist auch noch anders wie im Sommer. Also die Schanzen, eigentlich alles gleich vom Profil, aber auf Schnee fühlt sich dann doch anders an. Auch wenn dann auf den Matten eben der Schnee liegt, dann wird die Flugkurve auch schon etwas flacher, weil da dann die eine Schneeauflage drauf ist.
Wollen wir vielleicht noch die Runde komplett machen bei unseren Sportarten? Dann wäre noch Langlauf offen. Wir haben ja in unserer Sommerfolge etwas länger über den Fall von Viktoria Kahl gesprochen. Und eigentlich, wir haben das Prozedere auch ein bisschen erklärt, wie das jetzt abläuft mit dem Dopingverfahren. Und eigentlich gibt es kaum was Neues zu berichten, als die Schweden wollen, also in Deutschland wird generell nicht so viel darüber berichtet auch, muss man sagen. Die Schweden, besser gesagt das schwedische Öffentlich-Rechtliche, will herausgefunden haben, dass jetzt die NADA und die WADA an dem Fall zusammenarbeiten und anhand von schwedischen Experten deuten die das so, dass es den Fall beschleunigen könnte, beziehungsweise es eine recht milde Strafe geben könnte. Das ist allerdings alles nicht bestätigt und Bundestrainer Peter Schlickenrieder, der jetzt zusätzlich auch noch, was ist jetzt? Er ist Teamchef und er hat noch eine Aufgabe dazu bekommen. Sportdirektor, müssen wir noch nachgucken. Er ist auf jeden Fall noch wichtiger und er sagt, wir rechnen deutlich damit, dass sie Olympia verpasst. Und es lässt sich auch nach wie vor nicht sagen, ob jetzt noch in diesem Kalenderjahr da eine Entscheidung fällt. Oder hast du vielleicht Vincenzo schon irgendwo mehr herausgehört?
Nein, gar nicht. Also es ist da, wie du sagst, sehr, sehr still. So, und man kriegt da echt wenig mit. Und ich glaube, ich bin mir eigentlich sicher, dass da jetzt was rauskommen muss, weil vor dem, jetzt nächste Woche oder in eineinhalb Wochen startet der erste Weltcup und bis dahin muss ja ein Urteil gefällt sein, sonst kann sie ja oder ich weiß nicht, wie der Status wäre, ob sie dann da einfach starten darf oder nicht. Aber bis dahin muss ja eigentlich ein Urteil gefällt sein. So ist jetzt einfach mein Gedanke. Also ich weiß es jetzt nicht.
Ja, das Verfahren und die Anhörung dauern ja noch an. Aber also ich glaube, was man einfach sagen kann, es ist hier einfach zu wünschen, dass bald eine Entscheidung fällt. Sie hat auch letztens auf Instagram sich mal wieder geäußert und gesagt, es liegen schwierige Zeiten hinter ihr und auch noch schwierige Zeiten vor ihr. Also ich glaube zumindest Klarheit, was ihre weitere sportliche Karriere angeht, wäre dann doch auf jeden Fall schön.
Ja, dieser Schwebezustand. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob sie starten dürfte, wenn keine Entscheidung fällt, weil sie ist gerade vorläufig suspendiert, aber noch nicht offiziell gesperrt. Also ein Schwebezustand vielleicht auch so ein bisschen. Da müssen wir abwarten, wie es weitergeht. Ansonsten findest du das Thema, was man sich schon alles, gerade wenn man so ein Nerd ist wie du, vorab reinfährt, bevor es eigentlich losgeht. Ich glaube, du hattest auch schon ein offenes Auge auf die Ergebnisse der FIS-Rennen in der alljährlichen FIS-Rennen in Munio in Finnland. Und das ist gerade bei den Männern recht erfreulich aus deutscher Sicht, was da passiert ist, oder?
Ja, also generell das ganze deutsche Team war, glaube ich, recht stark. Also man muss schon sagen, in Munio waren sie schon sehr oft stark und dann vielleicht danach nicht ganz so. Aber ich glaube, dieses Jahr sind sie schon. Also was mich am meisten überrascht hat, war der Sieg von Arnjan Sossau Daubermann, der im Skating 10er gewonnen hat. Das war, also hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist eigentlich eher ein Sprinter. Aber ja, das war ziemlich krass. Und sonst haben sie wirklich richtig abgeliefert. Laura und Coletta im Sprint sehr gut. Dann ja, Coletta und Laura waren auch im Klassisch-Einzelstart sehr stark. Coco, vielleicht hast du die Ergebnisse einfach da, dann muss ich es nicht auswendig aufzählen.
Ich habe es gerade kurz aufgemacht. Was Falsches sag. Friedrich Moch auch sehr stark, gewinnt die 10 Kilometer klassisch. Und Helen Hoffmann bei den Damen, 10 Kilometer Skating. Also sehr starke Leistungen der deutschen Langläufer in Munio.
Ich glaube, Katharina Hennig, die hatte noch, glaube ich, gesundheitliche Probleme. Deswegen war sie wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz auf der Höhe oder halt nicht ganz so fit. Aber sonst sind sie, glaube ich, gut präpariert. Aber da startet jetzt am Wochenende ja noch Beitostolen, der Start der Norweger in die Saison, wo auch meistens internationale Starter dabei sind. Und das ist immer so, das schaue ich mir eigentlich jedes Jahr an, weil es richtig krass ist, auch vom Niveau eigentlich so mit eins der stärksten Langlaufrennen, glaube ich, weil es da eine Chance gibt für sämtliche Norweger, sich für den Weltcup-Start zu qualifizieren. Und da kommen natürlich dann alle zusammen und es gibt ja gefühlt 100 Norweger, die eine Chance haben und gut genug für den Weltcup wären. Deswegen ist es immer cool. Und da bin ich ja mal gespannt, was unser Kollege Mika Vermeulen macht. Ich glaube, er ist gut drauf dieses Jahr. Ich habe ihn letztens getroffen. Ich denke, der wird gleich mal schon richtig zeigen, was er kann.
Und was sagt er?
Ja, viel, wie ihr euch vorstellen könnt. Also, wer seinen Podcast noch nicht kennt, übrigens Scarious Problems, so der größte Langlauf-Podcast, ist international und ja, er ist sehr witzig und oft mal ja, heiße Diskussionen.
Ja, unter anderem zwei sehr gute Folgen gemacht zu einem Thema, was da auch noch rumgeschwirrt ist. Die FIS hat entschieden, vorletzte Woche müsste es jetzt mittlerweile sein, dass auch im kommenden Jahr keine russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten an FIS-Wettbewerben teilnehmen sollen. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, sie werden nicht bei Olympia teilnehmen können. Das IOC hat es ja russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten prinzipiell möglich gemacht, unter neutraler Flagge anzutreten und es den einzelnen Sportverbänden überlassen, wie sie das umsetzen. Hat aber schon gesagt, es wird keine extra Qualifikationswettkämpfe geben. Und nachdem nun die FIS entschieden hat, nein, wollen wir weiterhin nicht, gibt es für die Russen und Belarussen auch keine Möglichkeit, sich zu qualifizieren. War das für euch eine überraschende Entscheidung?
Das konnte man irgendwie gar nicht so richtig einschätzen. Aber es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dann wären es jetzt im Langlaufbereich auch nicht viele Russen gewesen, die dann überhaupt die Möglichkeit gehabt hätten, weil die meisten doch eine Nähe zum Militär haben und dann das eh ausgeschlossen war.
Ich finde, so, das heißt überraschend, aber so ganz klar war es halt dann doch auch nicht nach dem Brief der FIS an die nationalen Verbände, in dem die FIS ja doch ein Comeback russischer Athleten eigentlich befürwortet hat. Also in einigen Medienberichten hieß es ja schon, dass Johann Elias eigentlich schon dafür ist. Aber es gab natürlich auch viele nationale Verbände, der Deutsche Skiverband, auch der Norwegische Skiverband, die sich da ganz stark dagegen positioniert haben.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand eher diesen Brief überraschend. Also dass die FIS, die am Ende auch entscheidet und die Leute, die im FIS-Council sitzen sollen, im Sinne der FIS abstimmen, dass die FIS vornherein diese Empfehlung abgibt quasi. Das hat mich doch eher überrascht, dass die Entscheidung weiterhin so steht. Überrascht mich weniger. Zum einen kann man sagen, was ja auch in Russland das Feedback ist. Also in Russland kommt ja von Athleten wie auch aus Medien quasi, ja, das ist, weil die Skandinavier zu stark sind und die Skandinavier Angst haben, dass wir sonst zu gut für sie sind, zum Beispiel im Langlauf. Und die haben zu viel Macht in der FIS und das sei das Thema. Da muss man aber halt sagen, politisch überwiegen da andere Faktoren. Also gerade Finnland hat eine besondere Geschichte mit Russland, dann eine sehr lange Grenze. Auch Norwegen hat eine Grenze zu Russland. Es gibt mehrere FIS-Staaten, Polen, Estland. Da ist Russland erst vor wenigen Wochen bzw. Monaten in den Luftraum eingedrungen. Also es gibt da doch einige Nationen, die da, wo schwerwiegendere politische Faktoren einfach auch eine Rolle spielen. Ich glaube, in einigen Ländern wäre es russischen Athleten auch nach wie vor gar nicht möglich, überhaupt anzureisen, unabhängig von dem, was die FIS entscheidet. Darum finde ich diese Entscheidung an sich auch wenig überraschend. Gerade wenn man sich auch überlegt, wo kommt denn diese Entscheidung her? Damals, 2022, das hat ja das IOC und damit dann auch die FIS damit begründet, dass Russland mit dem Angriff auf die Ukraine den Olympischen Frieden gebrochen hat. Und dann haben sie Sicherheit der Athleten aller Länder gesprochen etc. Und wenn man sich anschaut, was ist seitdem passiert, es hat sich ja in der Situation tragischerweise in Bezug auf den Krieg nichts geändert, was diese Kriterien für diese Entscheidung beeinflussen würde. Das IOC selber empfiehlt zwar mittlerweile, ja, wir sollten das möglich machen, aber überlässt den Verbänden. Dieser Verband hat so entschieden und damit auch nochmal eine Umentscheidung beim Paralympischen Verband herbeigeführt, die vorher gesagt haben, ja, wir sind da eigentlich dafür. Und dementsprechend geht es eigentlich weiter wie gehabt. Es gibt andere Sportarten, da ist es nicht so, zum Beispiel bei den Eisläufern, da wird es vereinzelt Russinnen und Russen geben oder in der neuen Sportart Ski Mountaineering wird ein russischer Vertreter unter neutraler Flagge dabei sein, aber in den klassischen Skisportarten eben nicht und ich kann diese Entscheidung, so wie sie gefallen ist, auch gut nachvollziehen, muss ich sagen.
Aber man muss auch sagen, man spricht ja eigentlich da, wenn man bei der über die FIS spricht, da geht es eigentlich nur um Langlauf. Also in keiner anderen Sportart sind die Russen halt so wichtig und so stark wie im Langlauf. Und da geht es ja dann auch immer, deswegen kommt dann auch immer die Kritik mit den skandinavischen Ländern, weil halt die im Langlauf stark sind. Und da ist das Thema natürlich nochmal deutlich präsenter.
Ansonsten ist das IOC ja auch ein Akteur, der dich und deine Sportart weiterhin sehr beschäftigt, aber da können wir auch leider zu diesem Zeitpunkt eigentlich nichts Neues vermelden. Oder hast du irgendwas?
Neues eigentlich nichts, außer dass es nächstes Jahr erst entschieden wird. wie es weitergeht mit unserer Sportart. Aber ich habe ja immer geschimpft über die FIS. Aber Johann Eliasch hat sich jetzt mal zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass er sich natürlich stark dafür einsetzt, für die Sportart, die natürlich schon seit den ersten Spielen dabei ist, dass das natürlich auch weitergeht. Und das hat er bis jetzt, hat er sich öffentlich noch gar nicht dazu geäußert. Deswegen ist es schon mal ein gutes Zeichen und vielleicht passiert da doch was von FIS-Seiten.
Aber ich muss sagen, jetzt wo die Spiele immer näher rücken, da, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab letztens ein Reel vom BR gesehen, BR24 Wintersport, die mit Nathalie Armbruster gesprochen haben. Und die hat halt mal tief einfach in ihre Gefühlswelt blicken lassen, dass es halt schon echt wehtut. Und das war schon, also als ich das gesehen habe, hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut, wie sie dann einfach erzählt, ja, im Februar sind wir halt dann diejenigen, die da vorm Fernseher sitzen und halt nicht dabei sein dürfen.
Ja, klar, also für die also wird
so
das
je,
extrem
ich finde halt,
hart.
So je näher das rückt, desto krasser wird es eigentlich nochmal, wenn man sich mal überlegt, dass sie halt einfach nicht dabei sein dürfen.
Ja, für die Frauen wird es extrem hart. Aber was ich schon als Problem jetzt sehe, durch das, dass es wieder ein Jahr verschoben ist, die Entscheidung, und so ein bisschen ja keine Info so richtig gibt, ich glaube halt, dass es für den Nachwuchs halt auch nicht so geil ist, weil im Endeffekt, wenn man halt so 16, 17 ist und vielleicht vor der Entscheidung steht, gehe ich jetzt wirklich weiter in der Kombination und wechsle ich vielleicht zum Skisprung, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht der manche dann sagen, ja, hey, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Zukunft habe. Und für die ist halt auch für alle schlecht. Deswegen ja, hoffe ich, dass da jetzt bald mal ein Signal kommt, ein deutliches, oder halt dann, ja, dass nächstes Jahr die Entscheidung dann auch richtig fällt.
Ja, da besteht natürlich schon, wie du andeutest, auch mal so die gewisse Gefahr vor einem Teufelskreis. Ich denke mir das auch jetzt, wie ihr sagt, jetzt rückt das immer näher und dann sind die Frauen nicht dabei, auch kommunikativ nach außen. Also was gerade die Leute, die sich nicht sonst mit der NOKO beschäftigen und das bei Olympia sehen, da bleibt dann wieder hängen, ach so, ja, das ist die einzige Sportart, da dürfen jetzt anscheinend nur Männer, hä, was soll das denn? Und du kriegst gar nicht erklärt, was die Hintergründe sind. Also das ist so, wie man das immer weiter verschiebt und die Entscheidung getroffen hat, Frauen jetzt 26 nicht dabei, schafft man schon auch so ein bisschen so einen Teufelskreis. Ein anderer Punkt ist der, wie du sagst, also da hängt ja so viel dran mit Nachwuchs, mit Infrastruktur und die bräuchten ja eigentlich eine Grundsatzentscheidung, unabhängig von, okay, in dem Jahr waren jetzt hier 3 Zuschauer mehr und da 4 weniger und es gab nochmal hier eine Nation mehr auf dem Treppchen. Zum Planen, zum damit arbeiten, ist es natürlich nach wie vor keine gute Situation nach vorne. Immerhin hast hoffentlich du nochmal die Möglichkeit, da ordentlich Werbung zu machen.
Ich gebe mein Bestes.
Ja.
Ja, mach mal Schluss, oder?
So sitzen wir hier. Dem Geiger fallen fast die Augen zu.
Ich bin schon früh aufgestanden.
Was steht morgen auf deinem Plan?
Morgen darf ich zur Fabrikeröffnung von Van Dier. Morgen Vormittag zeigt uns Marcel Hirscher ein paar Sportlern, zeigt er uns die neue Fabrik. Und ja, es wird ganz cool. Also kann ich berichten in der nächsten Folge.
Ja. So, das ist jetzt Saison Nummer 6. Wir werden unser Bestes geben, unterhaltsame Podcasts für euch weiterhin zu produzieren. Schön, wenn ihr mit dabei seid. Schaut auch auf Social Media vorbei, @she.happens, da könnt ihr euch auch immer melden, genauso wie per E-Mail an team@shehappens.de. Dann, Finzi, was können die Leute noch machen?
Jetzt merkt man, dass man schon länger keine Erfolge mehr aufzeigt.
Jetzt hast du gebraucht.
Was wir machen können, weiß ich nicht, aber sie sollten uns folgen und mit 5 Sternen bewerten.
Und sonst bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Außer, schön war's. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.